Ja, ich hatte gesagt, dass Elihu, obwohl noch jünger an Jahren als die anderen, das Sprachrohr Gottes ist. Er hat sich nicht über Hiob gestellt, hat gesagt, dass er ebenso vom Tone abgekniffen ist wie auch er. Er hat auch gesagt, dass er milde sein will mit ihm. Er sah ja nun das Leiden des Hiob, wo sich harte Worte einfach verbieten. Und doch musste er Hiob tadeln, weil er Gott auf die Anklagebank setzte. Nachdem er das getan hat, sind wir nun an dem zweiten Teil von Hiob 33. Und Hiob hat sich selbst gerechtfertigt und in gewisser Weise Gott angeklagt. Elihu tut das Umgekehrte, er muss Hiob ermahnen und Gott rechtfertigen. Elihu sagt, dass Gott auf zweierlei Weise zu den Menschen spricht. In Vers 14 lesen wir, doch in einer Weise redet Gott und in zweien, ohne dass man es beachtet. In Vers 15 sehen wir dann, dass die eine Art des Redens Gottes damals, wir müssen immer noch denken, es ist eine Zeit, wo es noch kein geschriebenes Wort Gottes gab, da steht im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt. Gott kann im Schlaf zu Menschen reden. Daniel hat zum Beispiel viele Gesichter gesehen, oder wenn wir auch an Paulus denken, dass er in einem Nacht diesen mazedonischen Mann sah, der sagte, komm hierher rüber, und das war das Reden Gottes, dass sie nach Europa kommen sollten. Natürlich ist nicht jeder Traum, das wird jeder Mediziner sagen können, nicht unbedingt ein Reden Gottes, aber Gott kann auch im Traum reden. Er hat das zum Beispiel auch getan zu Josef, dass er im Traum ihnen gesagt hat, sie sollten nach Ägypten ziehen, ja, mit dem Kind. Und das in Vers 19 finden wir dann die zweite Art des Redens Gottes. Auch wird er gezüchtigt mit Schmerzen auf seinem Lager. Und sagt, da redet Gott durch dieses Leid. Und da sehen wir schon diese Sichtweise von Elihu, dass er spricht ja von Gott her, dass er sagt, nein, Krankheit ist nicht immer Strafe Gottes, sondern durch Krankheit will Gott auch reden zu dem Menschen. Er sagt auch, warum Gott das tut, warum er so zum Menschen redet, um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und damit er Übermut vor dem Mann verberge, dass er seine Seele zurückhalte von der Grube und sein Leben vom Rennen ins Geschoss. Hier ist natürlich jetzt erstmal von einem ungläubigen Menschen die Rede, der also noch auf dem Weg ist in die ewige Verdammnis, und dann schickt Gott zum Beispiel auch einmal eine Krankheit, um gleichsam ein Stoppschild aufzurichten, dass der Mensch doch nachzudenken beginnt. So nach dem Motto, zum Heile war mir bitteres Leid. Manchmal redet Gott so, um einen Menschen von einem falschen Weg abzubringen. Und dann spricht Elihu von etwas, das ist wunderbar. Er sagt, wenn es nun für ihn, für den, der da so leid geplagt ist, der so geübt ist von Gott, wenn es nun für ihn einen Gesandten gibt, oder für Gott, Entschuldigung, wenn es nun für Gott einen Gesandten gibt, einen Ausleger, einen aus tausend, um dem Menschen seine Geradheit kundzutun, so wird er sich seiner erbarmen und sprechen, erlöse ihn, dass er nicht in die Grube hinabfahre, ich habe eine Sühnung gefunden. Wunderbare Dinge, was hier Elihu sagt. Er sagt, wenn es da einen gibt, einen unter tausend, der diese Funktion ausübt, der dann auch sagt, ich habe eine Sühnung gefunden und dadurch die Annahme jenes Leidgeprüften bei Gott bewirkt. Wenn es so einen gibt, nochmal, damals kannte man das noch nicht, wusste noch nicht, wer das ist. Aber das ist genau der Herr Jesus. Er ist der, der Sühnung getan hat für unsere Sünden. Es gibt einen solchen. Damals, wie gesagt, hier sagt er, wenn es nun einen gibt. Übrigens sieht, das ist was ganz Ähnliches, was Hiob schon angesprochen hat, wenn er sagt, er sucht nach einem Schiedsmann. Einem, der seine Hand auf Gott legt und auf ihn legt. Wobei ich glaube, dass Hiob an was anders dachte. Auch Hiob suchte einen Mittler, aber bei ihm war der Mittler der, der seine Sache vor Gott vertrat, der also praktisch Gott sagte, hör mal, der Hiob, der hat recht, ja, in seinem Aufruhr, der hat recht. Während Elihu sagt, nein, wir brauchen einen Mann zwischen dem Menschen und Gott, der aber die Sache Gottes vertritt. Nicht die Sache des Menschen, aber der Sühnung tut. Und das genau hat der Herr Jesus getan. Er hat nicht Partei ergriffen für den Menschen, er hat Partei ergriffen für Gott, aber er hat sein Leben gegeben für den Menschen als Sühnung. Und so geht das, was hier Elihu sagt, viel tiefer als das, was Hiob gedacht hat von dem Schiedsmann. Das geht tiefer. Dieser hier, der Gesandte, ist ein Gesandter Gottes. Und er ist, der Sühnung tut. Und genau das war der Herr Jesus, der Gesandte Gottes, der Sühnung getan hat. So, jetzt in Kapitel 34 widerlegt Elihu einen ersten Irrtum von Hiob. Er sagt, denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht und Gott hat mir mein Recht entzogen. In den Gesprächen, in den Erwiderungen auf die drei Freunde hat Hiob das zum Ausdruck gebracht. Ich bin gerecht und Gott hat mir mein Recht entzogen. Das war ein Irrtum bei Hiob und das greift jetzt Elihu auf. Wer ist, Vers 7 von Kapitel 34, wer ist ein Mann wie Hiob, der Hohn trinkt wie Wasser? Vielleicht ist Hohn hier im Sinne von Gotteslästerung gemeint. Das Reden Hiobs ging in Richtung fast von Gotteslästerung. Und dann stellt er ganz klar fest, Elihu, Gott handelt in Vers 12 nicht gesetzlos. Und der Allmächtige beugt nicht das Recht. Vers 13. Wer hat ihm die Erde anvertraut und wer den ganzen Erdkreis gegründet? Wollen wir mal die erste Frage überlegen. Wer hat Gott die Erde anvertraut? Wenn ich euch das fragen würde, ich hoffe, ihr wisst alle die Antwort. Niemand. Niemand hat Gott die Erde anvertraut. So als ob sie in seine Hand gelegt ist und Gott selbst aber dem verantwortlich wäre, der sie ihm anvertraut hat. Denn ist ja klar, wenn ich jemandem etwas anvertraue, ist die Person, der ich es anvertraue, mir, der ich ihm das anvertraut hat, verantwortlich gegenüber. Ja? Und das würde ja, wenn Gott die Erde anvertraut wäre, dann gäbe es jemanden, der über Gott stehen würde. Und da ist niemand. Nein, und wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Ja, der, das ist Gott. Er hat den ganzen Erdkreis gegründet. Und damit will eigentlich Elihu sagen, Gott ist die höchste Instanz. Wir finden im Neuen Testament zum Beispiel diesen Satz in Römer 8, Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Er ist die höchste Instanz. Und wenn Gott sagt, rechtfertigt, dann gibt es niemanden, der sagen kann, Moment, ich sehe das aber ganz anders. Nein, Gott ist die höchste Instanz. Das will er hiermit zum Ausdruck bringen. Dann fährt er fort in Vers 18 und 19. Sagt man zu einem König Belial, zu edlen du Gottloser, wie viel weniger zu ihm, das ist zu Gott, der die Person der Fürsten nicht ansieht. Er will gleichsam Hiob sagen, Hiob, würdest du zu einem König sagen, Belial? Würdest du zu einem edlen, hochgestellten Person sagen, du Gottloser? Das würdest du nicht wagen. Das würdest du nicht tun. Wie viel weniger kannst du das Gott gegenüber tun, für den selbst, der selbst die Person eines Fürsten nicht ansieht? Das will heißen, für ihn ist ein Fürst genauso ein Mensch wie alle anderen. Gott ist so viel höher. Wenn du also zu hochgestellten Menschen so etwas nicht sagen würdest, wie kannst du dich Gott gegenüber abfällig äußern? Denn hat er wohl zu Gott gesagt, ich trage meine Strafe, ich will nicht mehr verderbt handeln, was ich nicht sehe, zeige du mir. Das hätte Hiob sagen sollen. Hiob hätte sagen sollen, Gott, ich sehe keine Sünde bei mir. Aber wenn da doch etwas ist, was ich nur nicht bemerkt habe, dann zeige es mir. David tut das in einem Psalm, wenn er sagt, und ich will diese Verse lesen, Psalm 137, da sagt David, nein, Psalm 139, den kann in Vers 23, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf ewigem Weg. David sagt, Gott, du kennst mich ganz und gar, du kennst mich besser, als ich mich kenne. Und wenn da irgendetwas ist in meinem Leben, dann zeig es mir. Während Hiob hatte gesagt, ich bin gerecht, bei mir ist alles in Ordnung, was macht Gott mit mir? Ja? Statt zu sagen, Gott, ist da irgendetwas bei mir, was dir nicht gefällt? Das war leider bisher noch nicht das Reden Hiobs. Er muss ihm dann wirklich sagen, Hiob redet nicht mit Erkenntnis und seine Worte sind ohne Einsicht. Ach, dass doch Hiob fort und fort geprüft würde wegen seiner Antworten nach Frevlerart. Er sagt nicht direkt, Hiob, du bist ein Frevler. Er sagt aber, die Antworten, die du gibst, sie tragen diesen Charakter. Das sind Antworten nach Frevlerart. Wir merken, er drückt sich vorsichtig aus. Er wagt nicht zu sagen, Hiob, du bist ein Frevler. Sondern er sagt, das sind die Antworten, die du gibst. Oder wie du mit Gott redest, das ist die Art von Frevlern. Also dieses noch einmal aus dieser ersten Behauptung von Hiob: Ich bin gerecht und Gott hat mir mein Recht entzogen. Da sagt er: Nein, nein, das stimmt nicht, Hiob. Du hättest Gott fragen sollen: Ist da etwas bei mir, was ich nicht erkenne, was ich nicht sehe? Tu es mir doch kund. David hat das getan. Sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Auch in einem Brief im Neuen Testament, Paulus sagt: Ich bin mir selbst nichts bewusst, aber deswegen bin ich noch lange nicht gerechtfertigt. Ich sehe nichts, aber ob nichts da ist, das kann ich nicht beurteilen. Dann kommt ein zweiter Irrtum in Kapitel 35, den Elihu widerlegt. Du hast gesagt, das hat er nicht so direkt gesagt, aber das konnte man ableiten aus den Worten Hiobs: Meine Gerechtigkeit ist größer als diejenige Gottes. Denn du fragst, was sie dir nütze, was gewinne ich mehr, als wenn ich gesündigt hätte. Er sagt, diese Denkweise, Hiob hatte gleichsam gesagt: Was nützt mir das, dass ich fromm und gerecht und gottesfürchtig war und das Böse meiden, was hat es mir genützt? Gott behandelt mich wie einen Gottlosen. Also die ganze Frömmigkeit von mir, die ist zu nichts nütze. Das war so das sein Denken. Es hat ja nichts gebracht, mir nichts eingebracht. Ich werde behandelt wie jemand, der gottlos gelebt hat. Dann fährt er fort in Vers 6 und 7 von Kapitel 35. Wenn du sündigst, was tust du ihm an? Und mehren sich deine Übertretungen, was fügst du ihm zu? Wenn du gerecht bist, was gibst du ihm? Oder was empfängt er aus deiner Hand? Scheinbar gibt hier Elihu Hiob recht. Er sagt: Wenn du sündigst, was tust du Gott damit an? Und mehren sich deine Übertretungen, was fügst du ihm zu? Elihu will damit sagen: Gott ist so hoch erhaben. Denke bloß nicht, dass wenn du jetzt sündigst, dass Gott, wollen wir sagen, jetzt zu kurz kommt deswegen oder Nachteil deswegen hat. Ja? So ist das nicht zu sehen. Und umgekehrt, wenn du gerecht bist, dann ist das nicht etwa, dass Gott jetzt dadurch mehr hat oder weniger hat. Mehr hat im Falle von Gerechtigkeit. So dürfen wir nicht denken, dass wir Gott etwas wegnehmen können oder Gott etwas hinzufügen können. Dazu ist Gott viel zu groß und viel zu erhaben. Aber dann fügt er fort in Vers 8: Für einen Mann wie du gilt deine Gesetzlosigkeit etwas und für ein Menschenkind deine Gerechtigkeit. Er sagt: Gott kannst du weder durch das Falsche noch durch das Richtige irgendetwas geben. Da hast du völlig recht, Hiob. Damit machst du Gott nicht größer und nicht kleiner. Das in einer gewissen Weise tangiert das Gott nicht, weil er viel zu hoch ist. Aber für dich macht das einen großen Unterschied aus, ob du in Sünde lebst oder nicht. Und nicht nur für dich, für ein Menschenkind, für deine Nachbarn. Dein Leben hat Auswirkungen auf andere Menschen. Die Auswirkungen sind ganz sicher da. Auswirkungen auf Gott, der so hoch da oben erhaben ist. Nein. Ihr versteht, wie ich das meine. Ja, das ist Gott nicht gleichgültig, aber es ist nicht, dass wir Gott etwas hinzufügen könnten durch unsere Gerechtigkeit oder etwas von ihm wegnehmen könnten durch unsere Sünden. Er ist viel zu erhaben. Aber das heißt noch lange nicht, dass ein gottesfürchtiges Leben nicht zu deinem Nutzen wäre. Und umgekehrt, ein Leben in Sünde wäre zu deinem Schaden und zum Schaden für andere Menschen. Vers 9 sagt er, wegen der Menge der Bedrückungen schreit man. Ja, das ist wahr, das tat Hiob. Hiob war in einem körperlichen Zustand, er schrie, seine Seele schrie. Aber man spricht nicht, Vers 10, wo ist Gott, mein Schöpfer? Wenn man also in Not ist, wie viele Menschen sind, wir hatten uns auch daran gedacht, sie klagen dann Gott an. Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das machen? In Rebellion äußern sie den Schmerz ihres Leides, aber nicht, dass sie ihn wirklich nach Gott fragen in der Not. Er sagt also gleichsam Hiob, noch einmal, hast du es verstanden? Es ist nicht gleichgültig, wie du lebst. Du meinst zwar, Gott hat mich behandelt wie einen Gottlosen und ich habe doch nicht gottlos gelebt, also ist meine ganze Frömmigkeit für nichts nütze. Übrigens redet Asaf ähnlich, wenn wir Psalm 72 aufschlagen, da sagt er, das ist ein bekannter Psalm, Psalm 73, Vers 13, gewiss, vergebens habe ich mein Herz gereinigt und meine Hände in Unschuld gewaschen, da ich ja geplagt wurde den ganzen Tag und jeden Morgen meine Züchtigung da war. Das ist genau das gleiche Reden. Ja? Er sagt, all meine Frömmigkeit, was hat es mir eingebracht, sagt Asaf. Nichts, war alles vergebens. Jeden Morgen ist meine Plage neu. Genau das war auch das Denken Hiobs. Also nützt es gar nichts, fromm zu sein und gottesfürchtig zu sein. Auch diesen Irrtum Hiobs widerlegt Elihu. Wenn du auch sagst, du schaust ihn nicht, die Rechtssache ist vor ihm, so harre sein. Er sagt, die ganze Sache, dein ganzes Los ist vor Gott, warte doch, warte. Und da denke ich, wenn es hier heißt, die Rechtssache ist vor ihm, nicht? Wenn wir an Jakobusbrief denken, da lesen wir, ist ja eine Stelle, wo Hiob im Neuen Testament erwähnt wird. Jakobus Kapitel 5, Vers 11 in der Mitte. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Gemeint ist das Ende des Herrn mit Hiob, nicht sein Kreuzestod. Ja? Nicht das Ende des Herrn auf der Erde, sondern das Ende des Herrn mit Hiob, so wie Gott diese Sache mit Hiob endgültig hinausgeführt hat. Und dann kommt aber, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Als Hiob da in der Asche saß und sich mit dem Scherben gekratzt hat und seine drei Freunde vor ihm standen und gesagt haben, du musst schlimm gesündigt haben. Hiob, was hast du alles wohl getan? Da war der Herr im Himmel voller innerlichen Mitgefühls für seinen Knecht Hiob. Er hatte diese Übungen zugelassen bei Hiob, weil er Hiob eine Lektion lehren wollte. Aber er war voll innerlichen Mitgefühls. Und hier, die Rechtssache ist vor ihm. Deine ganze Not, deine ganze Angelegenheit ist vor Gott. So harre sein. Warte, Gott wird eingreifen. Dann in Kapitel 36 spricht Elihu von dieser, das Leid eben nicht nur Strafe Gottes ist für Sünden, sondern dass Gott Leid benutzt zur Erziehung. Vers 10, und er öffnet ihr Ohr der Zucht und spricht, dass sie umkehren sollen vom Frevel, dass Gott durch das Leid nicht den Frevel bestrafen will, sondern dass er dadurch ihr Ohr öffnet, damit sie umkehren. Den Elenden errettete er in seinem Elend und in der Drangsal öffnet er ihnen das Ohr. Das Ohr wird geöffnet, damit sie hören, gleich solchen, die belehrt werden. Und durch die Drangsal wird das Ohr geöffnet, das sonst für Gott vielleicht verschlossen bleibt. Vers 22, siehe, Gott handelt erhaben in seiner Macht. Wer ist ein Lehrer wie er? Ein Lehrer, der eben unterweist. Wer hat ihm seinen Weg vorgeschrieben und wer dürfte sagen, du hast Unrecht getan? Ich denke jetzt an eine ganz Kleinigkeit in meinem Leben, die ich mit meinem Vater erfahren habe. Ich war in der Abitursklasse, also 13. Schulklasse. Und weil das jetzt so vorm Abitur war, hat mein Vater sich mal wieder ein bisschen mehr um meine Noten gekümmert und überhaupt das, was ich in der Schule mache. Die Jahre davor hat er sich nicht so arg drum gekümmert, aber jetzt ging es dem Ende zu. Und jetzt hat er mal wieder ein bisschen genauer hingeguckt. Und als er dann meine Hefte aufschlug und meine Schrift sah, wie ich schreibe, da hat er gesagt, das gibt's doch nicht. Welcher Lehrer liest denn das? Was du da schreibst, das kann man ja nicht mehr lesen. Und dann hat er mich verdonnert, mein Vater, ich war immerhin 19 Jahre alt, ne, hat er mich verdonnert, jeden Tag eine halbe Stunde schön schreiben zu üben. Ich bin hier ganz zur Decke raus. Ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Also 6, 7 Klässler ist in Ordnung, der darf noch schön schreiben lernen. Aber das, ja, Einschulung in die Grundschule haben wir schön schreiben gelernt. Das war jetzt der zweite Kursus mit 19, ja. Und ich habe mich aufgebäumt innerlich. Ja. Ich habe gesagt, gut, aber man war noch so erzogen, man gehorcht dem Vater, aber innerlich habe ich gekocht. Aber später haben mir alle meine Schüler gesagt, Herr Zierfeld, Ihre Schrift können wir wenigstens an der Tafel lesen. Hatte also sein Gutes gehabt. Ja. Heute, wo man fast nur noch am PC schreibt, da hat kaum noch ein Schüler eine gute Handschrift, ne? Wenn ich das vergleiche mit meinem Großvater, der seine Examensarbeit an der Uni geschrieben hat, da meint man, die ist gedruckt. Nicht? Noch schön in Sütterlin-Schrift, aber wie gedruckt. Ja? Und heute, naja. Aber ich habe das nur erzählt, wenn es hier heißt, ja, die Art und Weise, wie mein Vater das gemacht hat, die hat mich schon aufgeregt. Ja? Aber wir können Gott, hier geht es ja um Gott. Wir können Gott nicht vorschreiben, wie er uns erzieht. Das können wir nicht. Er hat seine Wege und das können auch Wege des Leides sein. Und dann geziemt es sich nicht. Ich kann auch, wollen wir mal sagen, heute ist das immer mehr. Ich habe das neulich gehört, ich habe gedacht, ich höre wirklich nicht richtig. Ich habe ein Kind in der 3. Klasse Grundschule und wenn jetzt Notenkonferenz ist, sie ist gewählt, aus der Klasse bei der Notenkonferenz dabei zu sein. 8 Jahre alt, 9 Jahre alt. Und wenn sie findet, die Note ist ungerecht, die der Lehrer jetzt da geben will dem Schüler, dann kann sie Protest erheben. Naja, wir leben scheinbar in einer absoluten Gleichberechtigung langsam. Ich war ja Lehrer, nicht? Ich kann mir nur einen Kopf langen. Ne? Soll ich mit dem 8-Jährigen diskutieren, warum ich ihm diese Note gebe? Aber das ist hier, nicht? Wir Menschen glauben, bei Gott können wir das. Du hast Unrecht getan. Das musst du anders machen. Andere Wege wählen. Nein, sagt: Siehe, Gott ist zu erhaben für unsere Erkenntnis. Die Zahl seiner Jahre, sie ist unerforschlich. Was Elihu hier sagt: Gott ist der Ewige. Und Hiob, deine kurze Erfahrung, wenn du auch jetzt, vielleicht war er damals 60, 70 Jahre alt, ich sagte ja, da kam nachher nochmal 440 hinten dran. Deine Erfahrung ist recht klein und deine Erkenntnis. Du kannst das Gott einfach nicht vorschreiben, wie er zu handeln hat. In seiner Erziehung. Dann in dem letzten Teil seiner Rede stellt Elihu die Größe Gottes vor. Und an diese Vorstellung schließt sich Gott selbst dann nahtlos an. Er spricht über den Wasserkreislauf, also Dunst steigt auf, Regen fällt runter. Er spricht viel über Gewitter mit Blitz und Donner. Wir denken heute ja nicht mehr, dass das ein Reden Gottes ist, ne? Obwohl ich zur Bekehrung gekommen bin durch den Blitz. Ähnlich wie Luther. Ja, hat dort Gott doch geredet. Gott kann reden durch solche Dinge. Er spricht auch über die Reaktion der Tiere auf solche Unwetter, die sich dann verkriechen. Ja. Er spricht über die Winde. Er spricht über die Bildung des Eises. Nimm dies zu Ohren, Hiob. Alles das, was ich dir jetzt vorgestellt habe. Wie Gott diese Dinge macht, wie Gott das in seiner Hand hat. Nimm dieses zu Ohren, Hiob. Steh und betrachte die Wunder Gottes. Unser Problem ist heute oft, dass wir zum Teil die physikalischen Gesetze kennen, die hinter diesen Phänomenen stehen. Und diese Phänomene überhaupt nicht mehr mit Gott in Verbindung bringen. Ja. Das gar nicht mehr als Wunder Gottes sehen, sondern uns damit begnügen, das wissenschaftlich ein bisschen zu erklären, das ist deswegen und deswegen. Und wir staunen heute oft gar nicht mehr. Dann beginnt er hier Fragen zu stellen, in Vers 15, in Vers 16, und Vers 18, und zwar: Weißt du, verstehst du, kannst du? Dreimal stellt er so eine Frage. Das ist ganz insofern interessant, weil Elihu hier gleichsam das vorwegnimmt schon ein bisschen, was Gott dann später andauernd tut. Genau diese Fragen stellt Gott nachher, eine nach der anderen, mehr als drei. In jedem zweiten, dritten Vers: Kannst du, weißt du, verstehst du? Aber schon Elihu beginnt damit. Und das ist das Ende der Rede Elihus. Den Allmächtigen, den erreichen wir nicht, den Erhabenen an Kraft. Der ist viel zu groß, viel zu erhaben für uns. Und das, was du behauptest, das Recht und der Gerechtigkeit Fülle, beugt er nicht. Hiob, da irrst du dich gewaltig. Gott beugt das Recht nicht. Darum fürchten ihn die Menschen. Er sieht keine an, die weisen Herzen sind. Gemeint ist, die sich selbst für weise halten, die sich selbst für klug halten. Darum sagt der Herr Jesus: Wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein. Wer klug ist bei sich selbst, der verbaut sich den Zugang zu Gott. Und in den nächsten Kapiteln redet Gott selbst. Eigentlich nur bis Kapitel 41. In Kapitel 38 stellt er die Größe seiner unbelebten Schöpfung vor. Das, womit Elihu schon angefangen hat, was von Winden, von Gewittern, vom Wasserkreislauf. Gott fährt da fort. Dann in der Kapitel 39, schon die letzten zwei Verse von Kapitel 38, aber vor allem Kapitel 39, stellt er die Größe seiner belebten Schöpfung vor. Gott stellt Tiere vor, wir werden das noch näher sehen. In Kapitel 40 zu Anfang führt er ein Zwiegespräch mit Hiob. Und danach spricht Gott noch über zwei gewaltige Tiere. Und damit beendet Gott sein Reden. Es ist interessant, dass wenn er in Kapitel 39 über die Tierwelt spricht, dass Gott nicht diese zwei Tiere, sagen wir mal, gleich anschließt, sondern dazwischen kommt eine direkte Ansprache an Hiob, auch eine erste Reaktion von Hiob. Aber diese erste Reaktion von Hiob auf das Reden Gottes ist nicht ausreichend. Hiob ist noch nicht da, wo Gott ihn haben will. Und dann stellt Gott noch diese zwei Tiere vor, die er gemacht hat. Und dann bricht Hiob total zusammen. Dann ist er so weit, wo Gott ihn hinhaben wollte. Die Größe der unbelebten Schöpfung, Kapitel 38. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist es, der den Rat verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Diesen Satz, das waren die ersten Worte, die Gott jetzt direkt an Hiob richtet, die greift später Hiob selbst auf, als er zerbrochen ist. Da greift er diese Worte Gottes auf. Denn genau das hat er getan. Er hat den Rat Gottes verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis. Die Frage Gottes hier ist, wer ist es? Ja, Hiob, du bist es. Und Hiob erkennt das am Ende und bringt das zum Ausdruck. Das gleichsam sagt er, habe ich getan. Aber Gott spricht aus seinem Sturmwind. Ihr wisst vielleicht diese Situation, als der Prophet Elia durch Gott gekräftigt bis zum Sinai ging. Da war ein Erdbeben. Gott war nicht in dem Erdbeben. Da war ein Sturm. Gott war nicht in dem Sturm. Und ganz zum Schluss war es ein leises Säuseln. Und da hat Gott gesprochen. Ganz leise, ganz sanft. Hier ist es umgekehrt. Gott redet aus dem Sturm. Warum? Nun, Hiob hatte sich, Entschuldigung den Ausdruck, erdreistet, Gott anzuklagen. Und er hatte gegen Gott gesprochen. Und dann antwortet Gott mit gewaltiger Stimme. Elia hatte das Volk, hatte nicht Gott angeklagt. Elia hatte das Volk Gottes angeklagt, weil er sagte, ich allein bin übrig geblieben und alle anderen Gott ganz vergessen. Und dann hat Gott im Säuseln geantwortet, nämlich mit der Stimme der Gnade für das Volk, was Elia gerade abgeschrieben hatte. Das ist wunderbar, da hat Gott, das Säuseln ist sein Reden in Gnade. Da, wo Elia praktisch sagte, das Volk kannst du nicht mehr gebrauchen, da redet Gott leise in Gnade. Aber hier, wo Hiob sich wirklich erdreistet, gegen Gott zu reden, da redet Gott im Sturm. Er sagt zuerst, in den Versen 4 bis 7, Hiob, wo warst du eigentlich, als ich die Erde gegründet habe? Wo warst du da? Und als ich, Verse 5 bis 11, als ich dem Meer seine Schranken setzte, bis hierher und nicht weiter, wo warst du da? Bemerken, Gott will zeigen Hiob. Weißt du, mit wem du es zu tun hast? Der alle, der die ganze Erde gegründet hat, war ich. Der dem Meer seine Schranken gewiesen hat, war ich. Und du warst gar nicht da. Dann prasseln viele Fragen auf Hiob ein. Wobei auch hier das Gewitter einen großen Raum einnimmt. Aber auch die Gestirne werden erwähnt. Kannst du knüpfen, nicht? Das Siebengestirn und so weiter. Lösen das Band des Siebengestirns und knüpfen den Orion, glaube ich. Ganz viele Fragen hat Gott. Kannst du, weißt du, wo warst du? Keine dieser Fragen kann Hiob positiv beantworten. Gott stellte ihm Fragen, für die er keine Antwort wusste. Spöttisch, Gott kann manchmal schon spöttisch reden. Sagt Gott zu Hiob, du weißt es ja, denn damals warst du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Das meint Gott natürlich spöttisch. Er sagt, natürlich weißt du das alles, ne? Was ich dich jetzt hier frage. Denn du warst damals ja schon geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Da spricht der Ewige und sagt, Hiob. Dann im nächsten Kapitel, also gerade das Ende noch von Kapitel 38, die beiden letzten Verse, und dann das ganze Kapitel 39, spricht er über die belebte Schöpfung. Gott spricht über die verschiedensten Tiere und sein Handeln mit ihnen oder für ihnen, sie. Die beiden letzten Verse, drei letzten Verse aus Kapitel 38, er sättigt die Löwin und ihre Jungen, sowie den Raben und seinen Nachwuchs. Gott kennt die Gebärzeit der Steinböcke und hat ein Auge auf die heranwachsenden Kinder derselben. Er hat Tieren wie dem Wildesel, den Wildochsen und dem Strauß den Freiheitsdrang geschenkt. Da habe ich mal das sind alles wilde Tiere, nicht? Und die nach Freiheit haben wollen, die sich nicht zähmen lassen. Und das hat Gott ihnen gegeben, diesen Freiheitsdrang. Ich verbinde diese drei Tiere mal mit diesem Wort Freiheitsdrang. Er hat dem Streitross Stärke und Mut verliehen für die Schlacht. Er hat den Vögeln wie Habicht und Adler die Fähigkeit des Fliegens gegeben. Ich hatte, wenn ich schon mal über dieses Kapitel gesprochen habe, es hat mich immer sehr angesprochen, dieses Kapitel. Dann könnte man sagen, hier die Tiere kommen Kraut und Rüben durcheinander, ja. Ein Löwe, dann kommt ein Rabe. Dann ein Steinbock, Wildesel, Wildochse, dann ein Strauß. Dann Streitross und dann Habicht und Adler. Also so würde kein Biologielehrer das machen, ja? In dieser Reihenfolge die Tiere. Aber Gott hat das thematisch geordnet. Bei den ersten beiden Tieren, ob das der starke Löwe ist, oder die Löwin hier in diesem Fall, oder der schwache kleine Rabe, da geht es um Nahrung. Da geht es darum, dass sie satt werden. Das Grundbedürfnis eines jeden Lebewesens, satt zu werden. Das ist bei den Tieren so, das ist bei uns auch so. Gott achtet darauf. Das nächste ist auch ein großes Bereich, Geburt und Aufzucht. Das ist etwas, was bei den Tieren wichtig ist, aber das ist auch bei uns wichtig. Wenn man eine Familie gründen darf, ist nicht jedem geschenkt. Wenn Kinder geboren werden, ist auch nicht jedem Ehepaar geschenkt. Aber wenn, ja, da sind doch Sorgen, da sind Nöte. Wird das alles gut gehen bei der Geburt? Und wenn die Kinder dann heranwachsen, alles das ist etwas, was Gott auch interessiert, wo Gott nicht gleichgültig ist darüber. Und dann hoffen wir nicht, dass wir Kinder haben, die so sind wie ein Wildesel, wie ein Wildochse, ja. Oder die Straußenhände, die keinen Verstand hat, ja. Sag Gott, ich habe keinen Verstand. Die macht Dinge, legt man sich an den Kopf, ne? Buddelt sie das Ei, was sie gelegt hat, einfach in den Sand und haut ab, ja. Und die Nachwuchs, naja, wenn ein Fuß drauf steht, haben wir Pech gehabt, so ungefähr, nicht? Manche Eltern gehen so um mit ihren Kindern, ne? Dass sie gar keine Acht darauf haben. Aber wenn dann Kinder, wollen wir sagen, solche Wildesel sind, Wildochsen, das sind Nöte, wenn Kinder gar nicht mehr gehorchen, wenn sie andauernd ausbrechen, wenn sie sich nicht kaum erziehen lassen. Gott kennt das alles. Ja, und zum Schluss, ich will jetzt nicht auf alles einzeln gehen, haben wir diesen Habicht und diesen Adler. Sie erheben sich in die Höhe. Der Adler hat sogar sein Nest hoch oben in den Bergen. Und möchten wir solche Menschen sein, die sich erheben können, aus den täglichen Dingen erheben? Ich denke jetzt an die himmlischen Wörter, ne? Können wir uns erheben? Wo sind wir innerlich zu Hause? Hier unten oder da oben? Sind wir wirklich Himmelsbürger? So wie jene Vögel, die eben aufsteigen? So hat uns auch dieses Kapitel so manches zu sagen. Ja, und als Gott das so alles vorgestellt hat, sagt er zu Hiob: Will der Tadler rechten mit dem Allmächtigen? Nachdem er ihm all seine Macht und seine Größe aufgezeigt hat in der unbelebten und der belebten Schöpfung, dann fragt er ihn: Hiob, willst du mit dem Allmächtigen rechten? Du bist jemand, der glaubt, mich zurechtzuweisen. Willst du das wirklich immer noch? Antworte darauf. Sag es mir jetzt gleichsam bitte ins Gesicht. Willst du das immer noch tun? Was ist die Antwort Hiobs? Siehe, zu gering bin ich. Was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Denken wir an die Worte, die er gesagt hat: Ich will ihm gegenübertreten wie ein Fürst. Oh ja, so hat er gedacht. Und jetzt sagt er: Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Hiob ist noch nicht da, wo Gott ihn haben will. Aber ich sage mal so viel hier: Er stoppt mit der Rebellion. Er hört auf. Er ist sich bewusst: Ich darf nichts mehr gegen Gott sagen. Damit muss ich Schluss machen. Soweit ist er jetzt hier. Ich fahre nicht fort mit meinen Anklagen gegen Gott. Hand auf den Mund. Aber das reicht Gott nicht. Hiob ist noch nicht da, wo Gott ihn haben will, aber das ist schon etwas. Er hört auf, Gott zu tadeln, Gott zurechtzuweisen. Und jetzt bringt es Gott auf den Punkt in Vers 8. Willst du gar mein Recht zunichte machen, mich verdammen, damit du gerecht seist? Hiob, das ist letzten Endes, was du wolltest. Du wolltest sagen, ich, Hiob, bin gerecht und du, Gott, bist ungerecht. Willst du das wirklich? Willst du das tun? Glaubst du, das tun zu können? Hast du einen Arm wie Gott? Und kannst du donnern mit einer Stimme wie er? Welche Macht hast du eigentlich, Hiob? Welche Autorität besitzt du? Du hast sie nicht. Aber Hiob ist noch nicht da, wo Gott ihn haben will. Er hat nur aufgehört zu rebellieren. Aber das reicht nicht aus. Und dann spricht Gott noch über zwei gewaltige Tiere. Was ich jetzt, ihr merkt jetzt, werdet das sehen, ich zitiere hier keine Bibelverse. Es ist meine persönliche Meinung vielleicht auch. Diese beiden Tiere, die Gott da beschreibt, scheinen mir nicht heute noch lebende Tiere zu sein. Manche meinen, ist auch in manchen Bibelübersetzungen, da steht dann Flusspferd und steht Krokodil. Das passt einfach nicht. Wenn man die ganze Beschreibung dieser Tiere, wie Gott sie beschreibt, liest, dann passt das nicht. Also bei dem ersten, wo Nilpferd ist, der hat einen Schwanz wie eine Zeder. Habt ihr schon mal den Stummel beim Nilpferd gesehen? Da hinten den Schwanz vom Nilpferd. Das ist kein Riesending. Das ist ein ganz kleiner Schwanz, den ein Nilpferd hat. Kein großer. Nein, mir scheinen das nicht Tiere zu sein, die heute noch auf der Erde leben. Die Beschreibung passt am ehesten zu ausgestorbenen Dinosauriern. Wenn jetzt natürlich jemand die Evolutionslehre vertritt, dann waren zwischen dem Menschen und den Dinosauriern Millionen von Jahren, was ich eben nicht glaube. Sondern ich denke, dass sie in der Folge der Sintflut, nicht unbedingt nur bei der Sintflut, sondern danach auch ausgestorben sind. Und dass die Menschen zumindest noch etwas von diesen, auch nach der Flut von diesen Tieren wussten. Das sind auch diese ganzen Mythen von Drachen, die es gibt. Die deuten darauf hin, dass in der Menschheit eine Kenntnis war von solchen gewaltigen Tieren, die sich in diesen Drachenmythen dann wiedergeben. Die größten Landsaurier waren Pflanzenfresser. Der Argentinosaurus, 40 Meter lang. Das Gewicht muss man natürlich immer ein bisschen mit Fragezeichen versehen. Man hat die Knochenfunde und hat dann ein bisschen hochgerechnet, so und so viel Fleisch da dran. Das ist ja nicht mehr da. Und dann sagen wir, abgeschätzt, so viel wiegt das Tier, ja. Das sind also Schätzungen. Man hat die ja nicht auf die Waage gelegt. Aber diese 40 Meter Länge, ja, die Knochen sind da. Der Ultrasaurus 30 Meter hoch. Na, diese langen Hälse da, 30 Meter. Wahnsinn, ja. 80 Tonnen schwer. Dieser Behemoth war ja ein Landtier, das Gott da beschreibt, während das nächste war, wo man sagt, das ist ein Krokodil da im Wasser, das war wahrscheinlich ein Meeressaurier. Der größte Meeressaurier, die waren nicht ganz so groß wie diese Landtiere, 15 Meter lang, 45 Tonnen. Der Schädel allein, nur der Schädel, 3 Meter. Also das waren Fleischfresser, ja. Den wäre ich nicht so gern in die Quere gekommen, das muss ich euch sagen. Kiefer, ein Schädel von 3 Meter Länge. Während das da oben waren, also Pflanzenfresser, die hatten ja zum Teil recht kleine Köpfe. Wenn man an den Tyrannos Rex denkt, das war ja ein Fleischfresser, der hatte wieder einen sehr großen Kopf. Aber die reinen Pflanzenfresser hatten einen relativ kleinen Kopf gemessen an der Gesamtkörpergröße. Also mir scheint das eine logischere Deutung, dass das vielleicht doch diese Tiere waren, die heute ausgestorben sind. Und jetzt stellt euch mal vor, Geschwister, ihr würdet einem solchen Tier lebend gegenüberstehen. Ja. Also ich würde einen Herzschlag kriegen. Also da würde man nur noch laufen. Ja. Aber man würde wahrscheinlich denken, ich kann dem so und so nicht entkommen. Wenn der jetzt anfängt loszurasen, da bin ich nach 5 Metern eingeholt und platt. Ja. Das, da überkommt einen Furcht, ist doch ganz klar. Wenn Menschen vor solchen Lebewesen stehen, überkommt den Mensch ein Furcht. Also ein Tier, das 30 Meter hoch ist, ja, das ist ein Hochhaus, ja. Ein Hochhaus an Höhe. Da überkommt einen Furcht. Und was will Gott denn damit sagen? Hiob. Und ich bin der, der die geschaffen hat. Du hast mich noch nicht gesehen. Gott kann man nicht sehen. Aber diese Tiere, vielleicht hat Hiob die sogar noch gesehen oder er hat davon gehört gehabt. Da wisst ihr, wie groß die waren. Wie viel größer bin ich, der sie geschaffen hat. Und du hattest geglaubt, du könntest mir gegenübertreten wie ein Fürst. Ach Hiob. Ja, und jetzt ist Hiob soweit. Diese beiden Tiere hat Gott noch genannt und unter der Schilderung dieser beiden Tiere bricht Hiob endgültig zusammen. In diesem letzten Kapitel, die ersten Verse, Hiob verurteilt sich selbst, hält nicht nur die Hand vor den Mund. Dann tadelt Gott die Freunde Hiobs, dann betet Gott Hiob für seine Freunde. Und dann erstattet Gott Hiob alles zurück. Das letzte Kapitel. Hiob verurteilt sich selbst. Schon in Kapitel 40 hatte Hiob gesagt, einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will es nicht mehr tun. Das ist dieser Vers, der auf dem Vers folgt. Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich sage nichts mehr. Ich rebelliere nicht mehr. Ich höre auf mit der Anklage gegen dich. Aber ich sagte schon, das reicht Gott nicht. Nun sagt er, ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer ist es, der den Rat verhüllt ohne Erkenntnis? Diese Frage hatte Gott doch gestellt. Das war das Erste, was Gott gesagt hatte, als er aus dem Sturm zu Hiob redet. Wer ist das? Und dann sagt hier Hiob, so habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand. Gott, ich war das, der das getan hat. Ich habe deinen Rat verhüllt ohne Erkenntnis. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht kannte. Da, über die ich keine Erkenntnis hatte und ich glaubte, mitreden zu können. Höre doch und ich will reden. Wie bitte? Hiob, fängst du schon wieder an? Höre doch und ich will reden. Du hast doch gesagt, Hand auf den Mund. Aber wir müssen weiterlesen. Ich will dich fragen und du belehre mich. Wenn er jetzt redete, dann wollte er nicht mehr Gott belehren, dann sagt er, Gott, belehre du mich. Ich will dich nur noch fragen, demütig fragen, wann rede du? Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das meint natürlich nicht, dass er wirklich Gott gesehen hat, aber Gott hatte sie ihm so offenbart, dass er mehr von Gott erkannt hatte. Viel mehr. Noch einmal, wir müssen daran denken, Hiob hatte kein geschriebenes Wort Gottes. Und ich finde das auch, wenn wir mal 1. Samuel aufschlagen, da haben wir auch etwas Besonderes. Also nicht 1. Samuel meine ich schon, Kapitel 2, denke ich, ist es. Nein, Kapitel 3. da lesen wir in Vers 7. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Und in Vers 1 lesen wir, und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Er diente dem Herrn vor Eli. Und doch lesen wir in Vers 7, Samuel kannte den Herrn noch nicht. Ja, wie denn? Wie konnte er denn dem Herrn dienen, ohne ihn zu kennen? Ja, Gott hatte sich ihm noch nicht persönlich offenbart. Er kannte ihn nur aufgrund dessen, was von Gott erzählt worden ist. Aber persönlich hat er ihn noch nicht erlebt. Und so ähnlich hier vielleicht ist das jetzt hier auch bei Hiob. Er kannte Gott von dem, was man sagte. Er war ja auch gottesfürchtig und fromm. Aber er hatte noch keine persönliche Offenbarung von Gott gehabt. Bis auf diese jetzt, wo Gott aus dem Sturm mit ihm geredet hat. Und das drückt er denn so aus, mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Geschwister, wir müssen uns alle fragen, was ist unser Kenntnis von Gott? Ist es nur, wobei das etwas Schönes und Wichtiges ist, ist es nur eine Kenntnis aufgrund dessen, was wir in der Bibel gelesen haben? Oder haben wir Gott persönlich erlebt und erfahren? Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Jetzt kommt es darum, verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Der Mann, der vor Gott hintreten wollte, und wie ein Fürst ihm gegenübertreten wollte. Jetzt ist er da, wo Gott ihn haben wollte. Er bereut in Staub und Asche. Er hält nicht nur die Hand auf den Mund und sagt, ich will in Zukunft nicht mehr mich auflehnen gegen dich, sondern er verurteilt das, was geschehen war. Er verurteilt es. Darum verabscheue ich mich. Dann, ich will das mal in Hiob lesen jetzt, da sagt Gott, in Kapitel 42, Gott spricht gegen die drei Freunde Hiobs und sagt, nicht geziemend habt ihr von mir geredet. Sie hatten ja Gott falsch in einem falschen Licht gesehen. Sie hatten gedacht, Gott schickt Leid nur, um zu strafen. Und da hatten sie nicht recht geredet von Gott. Und dann sagt er, sie sollten ein Opfer bringen. Und Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten. Und das tut dann Hiob auch. Und da lesen wir, Moment, Vers 10, und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete. Das müssen wir uns mal vorstellen. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, wie diese Freunde zu Hiob geredet haben. Dass sie ihm gesagt haben, du bist ein ganz schlimmer Sünder. Und er war es ja nicht. Und man hätte sagen können, der Hiob, der muss gekocht haben innerlich über seine Freunde. Gleichsam, ihr seid Freunde, was für Freunde seid ihr? Hat ja auch gesagt, leidige Tröster. Aber sie hatten ihn aufs Schlimmste beleidigt. Ihr müsst mal daheim die letzte Rede von Eliphas lesen. Was er dort dem Hiob vorwirft, das sagt man so im Deutsch, das geht auf keine Kuhhaut. Ganz schlimme Dinge, sagt er dort, der Eliphas. Sodass man jetzt sagen kann, also die Freundschaft ist für immer zu Ende. Die ist für immer zu Ende. Mit denen rede ich kein Wort mehr. Die können jetzt ihre Sachen packen und abhauen, so weit wie möglich. Aber nein, Hiob betet für seine Freunde. Seht ihr, Geschwister, und das ist ein Kennzeichen davon, dass Hiob total zerbrochen ist. Der ist total zerbrochen. Der ist auch nicht mehr sauer auf seine Freunde, sondern er betet für sie. Und als er das tut, das ist der Beweis, dass er für Gott, sagen wir auch der äußere Beweis, Gott braucht keinen äußeren Beweis, aber es ist ein äußerer Beweis, dass Hiob innerlich ganz zerbrochen ist und in Ordnung gekommen ist. Dann segnet Gott Hiob. Und der Herr wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete. Und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, um das Doppelte. Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und er bekam 14.000 Stück Kleinvieh und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Ich sagte es schon, bei den Tieren ist es immer genau die doppelte Zahl, die er im Kapitel 1 verloren hat. Er hat aber auch seine ersten 10 Kinder, hat Gott ihm genommen. Und da bekommt er nicht 20 jetzt, sondern wieder 10, weil die ersten vor Gott noch leben. Natürlich im Jenseits. Und Hiob lebte nach diesem 140 Jahre und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder, 4 Geschlechter. Und Hiob starb alt und der Tage satt. Das ist das Ende des Herrn mit Hiob. Ein Ende voller Segen, mehr als der Segen des Anfangs. Und dazwischen dieses tiefe, tiefe Tal, was Hiob zur Erkenntnis seiner selbst führte und zu einer vertieften Kenntnis Gottes. Ich habe natürlich manches nur anreißen können. In diesem Buch finden wir sicher viele Hilfen, wenn wir selbst durch Nöte gehen, wenn auch wir innerlich uns auflehnen gegen das Handeln Gottes mit uns. Wir sollten aber so viel lernen von dieser Geschichte Hiobs, dass dieses Auflehnen immer zu unserem Schaden ist. Dass sich Beugen unter Gott immer zu unserem Segen. Ich hatte ja eine Folie, auf der ich 4 Möglichkeiten aufgelistet hatte, warum Gott Leid in das Leben eines Gläubigen schickt. Da hatte ich aufgeschrieben, zuerst einmal kann er schicken, um den Glauben zu erproben. Wir hatten an die Stelle im 1. Petrusbrief gedacht. Dann kann er schicken zu unserer Erziehung. Wir hatten an die Stelle in Hebräer 12 gedacht. Und dann kann er schicken, um uns vor etwas zu bewahren, damit wir etwas nicht tun. Wir haben das an Paulus gesehen, der einen Dorn in den Fleisch, ins Fleisch bekam, damit er sich nicht überhebe, damit das nicht eintritt. Und als viertes das, was Hiob und seine Freunde glaubten, Leid ist Strafe Gottes für Sünden. Und dann wurde ich gefragt in der Pause, wie kann ich nun erkennen, wenn Leid bei jemandem ist, wie muss ich das sehen? Ist das das eine oder das andere? So. Ich glaube, wenn Leid in dem Leben eines anderen ist, dann sollten wir den Gedanken, dass es Strafe ist, ganz hinten anstellen. Ganz hinten anstellen. Ich sage nicht, dass es das nicht sein kann, aber wir sollten diesen Gedanken nicht haben. Den hatten ja die Freunde ganz alleine und taten Hiob furchtbar Unrecht damit. Also wenn Leid in das Leben eines Gläubigen kommt, das als erstes zu vermuten, ist sicher unangebracht. Ich glaube, dass wir das in Bezug auf das Leben eines anderen uns sehr zurückhalten müssen, so etwas zu denken. Was anders ist es, wenn Leid in unser Leben kommt. Und wir kennen ja unsere Geschichte. Und dann wissen wir vielleicht auch manchmal, ja Gott, da ist etwas, da musst du mich züchtigen. Jetzt nicht im Sinne von erziehen, sondern da ist etwas in meinem Leben, was nicht in Ordnung ist. Das weiß ich von mir, das weiß ich aber nicht von dem anderen. Und dann kann es durchaus sein, dass man für sich selbst, wenn Leid kommt, das Leid so einordnen kann. Denken wir an das, dass jemand eine Sünde zum Tode tut, ja? Der das wusste, da gibt es Menschen, die wissen das. Und sie sagen, dann betet nicht für mich. Das ist ein Handeln Gottes wegen der und der Sache. Denken wir auch an Jakobusbrief, nicht? Wenn dann jemand erkrankte und er rief die Ältesten, dann war Sünde die Ursache gewesen, dass er krank wurde. Aber noch einmal, das ist immer die Person selbst, die dann dieses Leid hat. Und sie kann dann bei sich das sagen, dass Sünde der Anlass ist. Ich glaube, dass das meiste Leid ist wahrscheinlich Erziehung. Also wenn ich das prozentual sagen darf, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber das Leid meistens das ein Mittel ist, wo Gott erziehen will, dass Gott uns etwas sagen will, uns weiterbringen will. Aber noch einmal, ich hoffe, ich bin recht verstanden worden. Wir sollten nicht bei anderen denken, ja, der hat sicher was auf dem Kerbholz, da muss Gott jetzt das so schicken. Dann handeln wir wie die Freunde Hiobs und das sollten wir nicht tun.
Vielleicht noch ein paar ganz kurze Worte. Horst hatte eben diese Form von Leid angesprochen und manchmal erlebt man ja im täglichen Leben auch noch zwei andere Formen vielleicht von Leid. Selbstverschuldetes Leid, wo man dann Gott die Schuld gibt oder anderen und hat selbst etwas verschuldet. Man ist einfach so schnell in die Kurve gefahren und fliegt dann raus und sagt, Gott, wie lässt du das zu? Zum Beispiel. Ne? Oder eben Leid, was man absolut nicht erklären kann. Wo man einfach sagen kann, Gottes Wege sind höher, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und da gibt es einfach dann, dass man es Gott überlassen muss.